Vis-à-vis. Guten Tag, Frau Stückrath.
Guten Tag.
Sie leben ja in Eisenach, sind gebürtige Thüringerin, haben studiert in Leipzig, waren natürlich auch in der weiten Welt unterwegs als Ethnologin, etwa in den Anden. Und was hat Sie dann in den Süden Brandenburgs gebracht? Erstmal haben Sie etwas kennengelernt, was Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Heimat noch gar nicht so kannten, die ja vielleicht ein bisschen beredter ist, nämlich nicht so viel zu reden und wenn, dann zu meckern.
Ja, das war vielschichtiger. Diese Fremdheitserfahrung, die ich dort gemacht habe im Elbe-Elster-Kreis, beruht erstmal darauf, dass ich aus einem bürgerlichen Milieu in Eisenach stamme und dann an der Uni auch irgendwie sehr so in meiner bildungsbürgerlichen Blase unterwegs war und auf der Ausgrabung in Bad Liebenwerder mit Grabungshelfern mich unterhalten habe, die eben aus einem anderen sozialen Milieu kamen. Und diese Menschen und ihre Geschichten, die eben sehr von der Transformation, von Arbeitslosigkeit, von Enttäuschung, von Sorge auch geprägt waren, die haben mich interessiert. Das kannte ich aus meinem Umfeld so nicht. Und ich habe peu à peu begriffen, dass ich zwar Ostdeutsche bin, mich aber in diesem ländlichen, peripheren Raum in Ostdeutschland dennoch fremd fühle. Wir haben aber auch eine gemeinsame Sprache gesprochen. Also wir hatten einen gewissen gleichen Hintergrund, aber einen unterschiedlichen Umgang mit dieser DDR-Erfahrung. Und das war eine Erkenntnis, ich war ja damals Mitte 20, die hat einige Jahre gebraucht, um zu reifen, dass das wichtig ist, über diese Menschen und ihren Unmut nachzudenken, zu schreiben und auch im akademischen Milieu zu reden.
Dann haben Sie geschrieben und gearbeitet über die Kultur des Schimpfens oder ist das eine Unkultur?
Nein, das ist eine Kultur. Es ist eine eigene Unmutskultur und meine These lautet ja, dass sich in der DDR eine andere Unmutskultur entwickelt hat als in Westdeutschland. Das hat was damit zu tun, dass man in einer Diktatur ganz anders miteinander kommunizieren muss. Wir sehen das jetzt ja auch gerade wieder in Russland. Worte haben dort eine sehr schwerwiegendere andere Bedeutung in einer Diktatur. Das heißt, man kann mit einem falschen Wort wirklich sehr massive Probleme bekommen. Und das ist eine Erfahrung, die Ostdeutsche von klein an gelernt haben. Und sie haben aber auch eine andere Wirksamkeitserfahrung dadurch. Und in der Demokratie kann man sehr viel mehr sagen. Die Wirkung erscheint einem manchmal dann fast ein bisschen beliebig. Und ich glaube, das ist eine ganz unterschiedliche Kommunikationserfahrung, die da aufeinander gestoßen sind und die dazu führen, dass Ostdeutsche eben auch diese Freiheit mehr genutzt haben, ihren Unmut jetzt öffentlich auch zu äußern.
Aber es gibt Frau Stückrath, aber es gibt auch so eine Frustration, dass Worte dann nichts bewirken.
Genau. Man kennt das vielleicht auch aus ostdeutscher Kommunikation. Also gerade in den 90ern war das ein Satz, den man so viel gehört hat. Heute kannst du alles sagen, aber es interessiert ja keinen mehr. Und dieser Satz, der belegt eigentlich genau diesen Umbruch auch in diesen Kommunikationserfahrungen, der da auch stattgefunden hat. Und mit dem Herbst 89 haben wir einfach auch ganz deutlich gemerkt, was wir mit Sprache, mit Worten wirklich erreichen können. Und da kommt natürlich auch immer eine gewisse Enttäuschung dann mit einher, dass man eben nicht mehr so selbstwirksam unterwegs sein kann, wie man das aus den späten DDR-Jahren und diesen Umbruchsjahren gelernt hat.
Und dort tauchen immer wieder Bilder auf, die auch typisch sind für diese, ich bleib mal bei dem Wort Schimpfkultur, da gibt es so etwas wie den kleinen Mann. Wie sind Sie denn dem begegnet?
Der kleine Mann, der ist mir immer mal auch in der Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung der Leute begegnet und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Auch andere Ethnologinnen waren unterwegs in der ehemaligen DDR und sind immer wieder auf diese Figur des kleinen Mannes gestoßen. Wir müssen vielleicht auch noch mal explizit diesen Elbe-Elster-Kreis als ländlichen Raum angucken. Warum da eventuell auch eine andere Schimpfkultur war einfach dort diese Umbruchserfahrung noch mal heftiger waren. Die Eingriffe in den Alltag noch mal massiver. Das müssen wir als Hintergrund mitsehen. Und dann diese Figur des kleinen Mannes tauchte immer wieder auf, um sich in dem Ausgeliefertsein darzustellen, aber der kleine Mann hilft natürlich auch, sich von denen da oben zu distanzieren Und das ist wieder etwas, was in der DDR oft sehr notwendig war, sich zu distanzieren von ja, der SED-Leitung, von Vorgaben politischen, hinter denen man nicht stand. Und damit war der kleine Mann einfach auch eine widerständige Figur. Aber ja, der sich auch in sein Privates zurückzieht und mit denen da oben gar nichts zu tun haben will.
Aber das gehört natürlich auch dazu, dass solche Gruppen dann fest sind, denn von unten nach oben zu kommen ist nicht so einfach.
Genau, die Selbstwahrnehmung ist sehr statisch. Das Gefühl, dass man jetzt in der Demokratie eigentlich alle Möglichkeiten hat, mitzuentscheiden, das ist da nicht enthalten. Und deswegen gibt es auch diese große Kritik am kleinen Mann. Dass man sagt, er hat sich in seiner Opferrolle eingerichtet und nutzt die Chancen, die ihm die Demokratie bietet, ja gar nicht. Da fühlen sich aber doch viele nicht in der Lage irgendwie dazu. Das heißt, sie verharren so in dieser kleinen Mann-Position. Und das macht den kleinen Mann auch ein bisschen gefährlich, weil es sich da natürlich auch aus dieser Position gut immer wieder an allem Kritik üben lässt und man auch die Schuld sozusagen für das eigene Unwohlsein immer auf andere überträgt und an andere schiebt.
Auf Gruppen, die dazukommen, wie auf Zuwanderer zum Beispiel. Das haben wir ja im politischen Raum dann auch erlebt.
Genau, das habe ich also auch erlebt und das ist ein bekanntes Phänomen, dass die, also wir haben nicht nur ein Bild von unten nach oben, sondern auch von Mitte und Rand. Also die in der Mitte sind, die sind sozusagen am sichersten und die am Rand sind, die können also ganz schnell auch über die Kante kippen. Und also wenn man sich schon randständig fühlt und da kommen jetzt irgendwie Leute, die da auch noch am Rand sind, dann hat man irgendwie ganz schnell das Gefühl, man könnte ja irgendwie mit runtergerissen werden und dann ist die Bereitschaft, nach diesen anderen, ja, in der Gesellschaft schwachen Gruppen zu treten, ist ziemlich groß. Auch das macht den kleinen Mann erstmal zu einer unsympathischen Figur. Ich habe aber am kleinen Mann auch durchaus Aspekte entdeckt, die mich gerührt haben oder die mich zum Nachdenken angeregt haben. Das ist nämlich eine gewisse Bescheidenheit in den Erwartungen an ein gutes Leben. Wenn mir Leute sagen, sie hätten eigentlich gerne nur eine einfache Arbeitsstelle, die sicher ist, die sie mit dem Fahrrad erreichen und ansonsten sind sie zufrieden, wenn sie was in ihrem Garten machen können, aber große Reisen und sowas brauchen sie alles gar nicht, dann ist das ja für mich erstmal kein großer Anspruch, ein gutes, glückliches Leben. Und wenn diese bescheidenen Wünsche nicht erfüllt werden, dann verstehen die Leute das eigentlich gar nicht. Ja, das hat auch nicht zwingend diese Bescheidenheit was mit Bequemlichkeit zu tun, sondern vielleicht auch was mit einer gewissen Vernunft, was man wirklich braucht für ein gutes Leben.
Eine gewisse Lebensphilosophie, die das Maß einhält.
Genau.
Das Vis-à-vis im rbb24 Inforadio mit der Ethnologin Juliane Stückrath, die das Leben und die Stimmung in ostdeutschen Räumen erkundet hat. Sie schreiben in ihrem Buch, man solle als Wissenschaftler das Leid wahrnehmen, was vielleicht nicht das größtmögliche Leid ist, so wie wir es jetzt im Osten Europas mit einem Krieg erleben, was aber doch wirkt und was auch da ist.
Genau, das ist ein Ansatz, den schon Pierre Bourdieu auch vertreten hat, dass man diese vielen kleinen Leiden an der Gesellschaft ernst nehmen muss und nicht immer mit Verweis auf das große Elend der Welt kleinreden darf. Weil das ganz wichtig ist, auch diesen sogenannten kleinen Leiden an der Welt aufmerksam zuzuhören, weil da ein Unwohlsein in der Gesellschaft sich aufbaut und entsteht, was letzten Endes ja den gesellschaftlichen Zusammenhalt ja auch massiv bedroht. Also wir müssen über unsere unterschiedlichen Arten an der Welt zu leiden erstmal auch miteinander ins Gespräch kommen. Auch wenn uns vielleicht das Klagen und Jammern als übertrieben vorkommt, steht dahinter ja ein Leidensdruck. Und das war der Ansatz auch meines Buches, nicht einfach diesen Stempel Jammer-Ossi auf diese Menschen zu drücken, sondern zu sagen, ja okay, was steht denn dahinter an Weltbildern, an Erwartungen an ein gutes Leben? Und können wir das da mitgehen oder können wir das auch kritisieren? Verstehen heißt ja nicht immer, dass ich Verständnis für alles habe.
Wir haben über die Unmutigen geredet. Kommen wir mal zu den Mutigen, die ja auch ihr Buch bestimmen, auch den Titel des Buches. Sie haben die gefunden, ja, so im Alltagsleben, aber auch in den Besonderheiten des Lebens auf dem Land, sage ich jetzt mal ganz platt. Das sind die Dorffeste, das sind die Chöre, das sind die Feuerwehren. Was haben Sie dort erlebt?
Ja, im Laufe der Jahre habe ich dann andere Studien geschrieben zur Kirche, zur Stimmungslage im ostthüringischen Gößnitz. Und vielleicht ist es auch, hat es was mit mir zu tun, dass ich immer selbstbewusster auch geworden bin und auf einmal auch sehr viel selbstbewusste Menschen traf. Und mir klar geworden ist, dass wir viel zu viel über den ostdeutschen Unmut reden. Aber die vielen Menschen, die was auf die Beine stellen in Ostdeutschland, die da bleiben in diesen peripheren Räumen und dort ein sehr erfülltes Leben haben, über die wird viel zu wenig geredet. Und es ist mir ein großes Anliegen, auch das Bild vom Osten darüber zu korrigieren, indem ich von diesen Menschen rede. Das wird als selbstverständlich wahrgenommen, aber das ist es eben nicht, wenn man eine Heimatstube gründet, wenn man sich in der Feuerwehr engagiert, wenn man große Dorffeste gemeinsam organisiert oder Kirchen saniert. Das sind einfach unglaublich viele Erfolgsgeschichten und es ist mir ein Anliegen, die zu erzählen, weil ich immer über die Leute so gestaunt habe und ich habe die auch bewundert, mit wie viel Mut die vorangehen und wie viel Lebenszeit die in ihre Ortschaften stecken. Und das möchte ich erzählen.
Möchten Sie einen Menschen hervorheben?
Ja, wenn wir im RBB sind, dann möchte ich meine Freundin Steffi Kammer aus Herzberg-Elster hervorheben, die einen wunderbaren Buchladen seit ganz vielen Jahren hat und die von Anfang an das Forschungsprojekt zum Unmut mitbegleitet hat. Und ich habe gestern erst wieder mit ihr telefoniert und ich hoffe, dass ich vielleicht mein Buch in ihrem Buchladen dann auch den Menschen in Elsterkreis vorstellen kann.
Bedanke mich sehr für unser aufschlussreiches Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.